Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Mein Name ist Kai und mit dabei ist auch wieder Carsten. Und Carsten, wie geht's dir gerade eigentlich?
Ach, gut, so. Haben wir gerade wieder, wie nennt man das, rekonvaleszent oder so, eine Woche. Wieder im, geht ja schnell, die Arbeit ist wieder los und man ist wieder im normalen Modus. Ne?
Ja, gerade nach diesem grandiosen Wochenende bin ich sowas von erholt jetzt irgendwie, obwohl ich nicht segeln gewesen bin.
Hast du denn dein Schiff jetzt inzwischen drin?
In der Theorie ja, in der Praxis nein. Ich hatte nämlich nur mal kurzfristig meinen Krantermin verschoben eine Woche. Deswegen bin ich noch im Wasser. Und ich habe natürlich auch geärgert, war ja Bombenwetter am Wochenende, war ja warm, es war auch schöner Wind eigentlich in Holland. Dann eigentlich jetzt nochmal segeln gehen können. Aber ich habe ja schon alles runtergenommen, war keine Segel mehr an Bord, gar nichts mehr. Ich alles nochmal rauskramen müssen und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt. Deswegen.
Aber du warst da, oder?
Nee, war ich ja nicht zu Hause, dann bin ich Fahrrad gefahren. War
auch schön November-Turn, Halloween-Turn, irgendwie bei 25 Grad. Ne?
Ja, im also, T-Shirt.
Ja, schon alles ein bisschen komisch gerade. Aber wir wollen nicht komisch, meckern, ne?
Nee, meckern darf man wirklich nicht. Nee. Es war schön. Es war ein schöner Abschluss eigentlich des Oktobers, muss man so sagen. Ja, na gut. Bevor wir hier weiter über das Wetter schwadronieren, würde ich mal sagen, wir starten mal unseren Themenpodcast. Und zwar, wir sprechen mit Carsten darüber, ob er was gewonnen hat bei seiner EM- und WM-Abenteuern. Wir sprechen aber auch über die, die etwas gewonnen haben, auf jeden Fall. Und wir sprechen über die, die etwas gewinnen möchten in 2 Jahren. Und jetzt geht's los. Denn Carsten, du warst ja im Oktober eigentlich durchweg on the road, nochmal im Mittelmeer unterwegs, einmal mit dem kleinen Laser und einmal mit der J70. Einmal war es die EM und einmal war es eine WM. Und ich habe mich eigentlich hier mitgefiebert bei Carsten zu Hause. Ich habe immer geguckt, was macht Carsten gerade, wo ist Carsten gerade. Ja. Ich habe auch sehr schöne Bilder von dir gefunden im Laser. Aber wir fragen natürlich, was ist denn so, wie war es denn eigentlich da?
Naja, muss sagen, EM, ja, schön, aber war natürlich für die, sag ich mal, alten Herren, ne? Oder würde man im Fußball sagen. Also Masters, alte Herren und Frauen, alte, darf man ja auch nicht sagen. Also, was sagt man denn da? Masters, finde ich, hört sich schon cool an, ne?
Masters also, ist cool, ja. Es ist auch besser als Best Ager oder sowas. Wir sagen ja, das ist ein Masters, ja. Das waren die Masters.
Stimmt. Wobei ich, die fangen tatsächlich schon an seit diesem Jahr, sonst geht das erst ab 35 los, ist man, gehört man dazu. Jetzt geht es schon ab 30 los, weil tatsächlich sich zu wenige offenbar in diesen, naja, die nennen es ja Apprentice-Klasse, also Lehrling, das ist von 35 bis 45 und da wollten, glaube ich, zu wenige sich eingestehen, dass sie schon so alt sind, nicht overall gegen die Bulls dieser Welt antreten zu müssen und das geht also schon ab 30 los. Naja, und das
Meine. Der hätte ja Philipp auch da segeln können.
Hätte auch, sag ich dir. Ich meine, das wäre, naja, das ist auch, oder also hier so ein Robert Scheidt oder so, der hat der nicht schon ab 45, nee, 45 ist der glaube ich noch nicht, ne? Aber ja, aber ich muss sagen, bei mir hat es auch 26 Jahre gedauert, bis ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin alt genug. Oder ich weiß ja mal am Anfang, wenn man dann so überlegt, man will, im Grunde ist es ja ein Segeln mit Handicap, ne? Und man gesteht sich dieses Handicap ein, dass man eben nicht mehr so frisch ist wie früher. Und das weiß man natürlich, aber dieses sich selbst eingestehen, dauert ja dann noch ein bisschen was. Aber nee, aber ich muss sagen, das kam ja relativ spontan zustande. Ich hatte irgendwie, ich glaube, beim mal schon erzählt, wir hatten ja ein bei der J70 Euro wollten wir dieses Jahr teilnehmen, da haben wir keinen Platz gekriegt, das war irgendwie first come, first go und dann waren wir zu spät und im Urlaub und dann hatte ich eine Woche frei und dann habe ich gesehen, ups, da ist ja noch diese Masters Euro, die eigentlich in Warnemünde sein sollte, die hatten sie dann nach Spanien verlegt, dachte ich eigentlich viel zu weit und dann, da wäre aber dann diese Monaco WM, das ist das eigentliche Highlight, denn man es dieses Jahr geplant hatten, dachte ich, oh, das liegt ja eigentlich fast auf dem Weg und habe dann kurz entschlossen, ich wollte erst den rosa Laser auf die J halt legen, habe dann aber überlegt, ja, das ist vielleicht ein Frühstart, sticht man so raus, habe dann also doch ein bisschen auch ohne Training so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und mich überlegt, wo ich denn da so landen könnte und dann habe ich mir tatsächlich von einem guten Freund in Kiel, der hat mir sein Schiff überlassen, immerhin weiß, jetzt auch nicht taufrisch, aber ich, also so ein neues Segel, das hatte ich schon noch, und auch so ein Mast, so ein schwarzes, ja kein Kohlefaser, aber so Glasfieberrahmen, das muss man wohl schon haben. Und ja, und dann bin ich da wirklich anderthalb Tage runtergedackelt Richtung Barcelona.
Ja, es gab auch ein ganz tolles Bild von einem Roadtrip mit der Jay hinten dran und dem Laser irgendwie im Cockpit festgezurrt. Also das war schon.
Das ist echt, wir haben das hier im Dunkeln gemacht. Das hatte man nämlich, genau, weil Daniel hatte uns die Jay von Kiel nach Hamburg gebracht und den Laser hatte ich vorher schon mal geholt. Dann haben wir im Dunkeln das irgendwie so festgezurrt und das passte sogar einigermaßen. Es war ein bisschen schräg, aber ich dachte so windwiderstandmäßig wäre das vielleicht schlauer, das hinten aufzupacken. Und dann habe ich mich da, sag ich mal, so wie früher, das ist ja so ein gewisses Freiheitsgefühl auch, on the road again. Wir sind da früher dann immer mal in einer Nacht irgendwie nach hier oder gefahren, wenn da immer diese Weltcups waren, die es ja heute auch immer noch gibt. Aber das habe ich jetzt, ja, ich habe mir das jetzt erst überlegt, das war eine Schnapsidee, was für ein Quatsch, aber dann hat sich das irgendwie so dargestellt. Oh, ach so, genau, dann hatte ich eben gesehen, dass ein Freund von mir, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, da auch segelt und gemeldet hatte und ja, der war mit seiner Frau da und dann habe ich auch meine Frau noch hinterher fliegen lassen. Das heißt, wir haben da wirklich mit zwei Pärchen im Apartment gewohnt und die Mädels hatten Spaß und wir beiden haben dann uns auf der Regattabahn gemessert. Und ja, also ich muss sagen, im Nachhinein war das wirklich, ich meine, man kann ja sagen, die Saison ist abgeschlossen. Das war wirklich so das Highlight meines Jahres. So von allein die Bedingungen, also man hat da wirklich ab Mittag oder späten Nachmittag kam dann die Seebrise an, konnte man fast die Uhr nachstellen. Am ersten Tag habe ich noch einen schönen Fehler gemacht, da wollte ich natürlich schlauer sein als alle anderen und sagte, oh Gott, jetzt schicken die uns bei der Flaute raus, weil erst Startverschiebung, dann geht es ja so, dass man macht halt totaler Gewichtsfetischist, bin ich dann auch, oder sind alle Lasersegler und habe ich dann meine Ölzeug oder alles Klamotten, was man so mit anzieht, dann minimiert, will ich in kürzester Hose, also so eine Lycra-Dings und irgendwie T-Shirt. Und dann habe ich, brauche ich auch diese Hängerhose nicht mitnehmen. Ne? Das sind ja so, man hat ja da so Ausreithosen, wo man dann unter dem Oberschenkel quasi diesen Druck auf der Kante, auf dem Sylrand minimiert und den Blutfluss auch in Gang hält, wenn man sich da raushängt oder einigermaßen raushängt. Das lasse ich an Land, ja. Und dann, kam natürlich prompt dann der Wind. Also bei leichtem Wind braucht man es halt nicht, wenn man nicht hängt. Und ich dachte, es wird leichter Wind. Und dann prompt kam dann doch der Wind und das tat richtig weh. Da habe ich immer gedacht, Mensch, früher haben wir das doch auch ohne geschafft. Also als das so losging, da gab es ja noch keine Hängehosen. Und dann, wie blöd. Aber habe ich dann da irgendwie durchgekämpft und bin ja tatsächlich, also ganz stolz bin ich darauf. Da war ein Tag, war richtig viel Wind. Und da konnte ich also, ja, habe ich einen fünften gesegelt. Also bei Starkwind, da kann man immer sagen, okay, da kann man sich auch, hat man auch keine Ausreden und nichts. Da gibt es auch nicht, der eine ist schneller oder nichts, man muss sich einfach raushängen und gut ist. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es funktioniert und das, das Rennen hat wirklich Spaß gemacht. Und da stammen, glaube ich, auch die Aufnahmen her mit dicken Backen und ich habe mir ja schon erschreckt, wenn man sich dann selber so. Ich bin tatsächlich öfter, aber habe ich auch gedacht, so medial ist das natürlich ganz schlau, immer so am Pin-End zu starten. Also weil da kriegt man die besten Fotos von sich selbst, ne? Weil man außen an der Ecke dann halt startet und das Fotoboot natürlich nicht oder der Fotograf nicht ins Feld reinfahren darf. Und daher stammt halt ein.
Also hast du dir gedacht, scheiß auf den Wind, ich fahre genau. Für die guten Fotos, okay, ja.
So ähnlich. Nee, das war wirklich eigentlich ganz witzig. Ich musste, klar, körperlich war das eine und man musste da schon so ein bisschen pusten, aber erstmal ich habe ja, genau, meine erste Kontakt da mit dem Feld war auch, dass mich dann irgend Kanadier schrie mich dann an, ich soll doch gefälligst wenden und dann sag ich, was will der denn jetzt? Und so, weißt du, so richtig so ein knorriger Typ. Und dann bin ich, habe ich nachher die Ergebnisliste gesehen, oh, das war Andy Roy. Und Andy Roy, das war damals so, als ich angefangen habe mit dem Blazersegeln, das war das so die Legende, ne? So ein Kanadier. Und Alter, dann bin ich dann nachher dann auf der Slipbahn noch einmal zu mir hin, hey, du bist doch der Andy. Und also dann wollte ich dir noch mal sagen, cool, dass du dabei bist, beziehungsweise, also wenn du mich anschreiben möchtest, kannst du mich morgen gerne nochmal anschreiben. Ist wirklich eine Ehre für mich, weil du bist echt irgendwie ein Typ, der, naja, als das so losging mit dem Lasersegeln damals, das war ja noch nicht olympisch, und dann kamen danach so die Roland Gäblers und Schlixenfels, die dann auch international mitzählen, und da war er tatsächlich so einer der besten, ich glaube auch Vize-Weltmeister und so. Und naja, und er ist 64 Jahre alt, also echt ein cooler Typ, fit, ohne Ende, ist nachher auch Zweiter geworden. Und doch, dem Moment, da hat man noch ein paar Jahre bis 64. Und naja, der ist, wobei man sagen muss, der ist, wie gesagt, Zweiter geworden, Erster geworden, ist so ein Spanier, eigentlich so ein, ich hätte jetzt gedacht, mein Gott, was für ein abgebrochener Zwerg da, also richtig klein und kompakt, aber wenn man das dann hört, José María van der Plöck, der hat immerhin im Finding die Goldmedaille in Barcelona gewonnen, bei Olympischen Spielen, und die haben sich da schon, haben eine Trainingsgruppe, auch 64 Jahre alt, und ja, die fahren da vorne weg, wobei man sagen muss, vorneweg jetzt bezogen tatsächlich auf unsere Gruppe. Das sind ja, weiß nicht, wie viele Klassen sind ja Altersklassen. Und die größte ist halt in der Klasse, wo der Grandmaster, da waren jetzt 63 Boote genau, am Start. Boote, ne?
Ja. Und du warst im vorderen Drittel am Ende.
Genau, also ich war 16. Das war, ich habe jetzt, konnte mich ja vorher nicht einordnen. Ich habe mich sehr geärgert, denn letzte Rennen habe ich total verhauen. Weiß ich auch nicht, da wollte ich schlauer sein als einer, war gar nicht so viel Wind, dann bin ich immer auf der falschen Seite, dann habe ich plötzlich alles so Leute um mich rum gesehen. Ich habe immer noch das Bild im Auge von so einem Portugiesen, den ich die ganze Zeit nicht gesehen. Der war schon, man muss mal vorsichtig zusammen, relativ kompakt. Der hat mich hatte mich ein bisschen unterwendet an der Luft, und dann hat er so ein, wir nennen es hier immer so Maurer-Dekolleté halt, ne? Das heißt, er legte sich so unter mich und ich musste die ganze Zeit so, ja, in diese Ritze gucken, da die, da will ich jetzt gar nicht wieder hochkommen. Aber der saß halt drauf, war auch nicht viel langsamer als ich und sah, und es war einfach nur in einem Bereich, ja, wo man normalerweise eher nicht halt da rumfährt. Und dann merkte ich schon, oh, jetzt bist du hier nicht besonders gut. Und der ist dann, ich bin dann, glaube ich, auch 36. geworden. Ich habe dann mit dem gekämpft. Und der war jetzt eben auch nicht der sportlichste Typ. Aber da war, ich dachte, das Rennen vorher war ich Vierter. Also da habe ich einfach komplett andere Taktik da irgendwie gewählt. Und dann muss, ja, also Fehler werden da sofort bestraut. Das fand ich ganz cool. Und da ich eben schon Frühstart hatte, irgendwann zwischendurch, da haben sie mich irgendwie erwischt. Was ich auch gar nicht so ganz verstehe, weil es auch irgendwie in der dritten Reihe war, aber ja, egal. Also das hat, ich sag mal, mit dem 36., wenn ich da so, ich glaube, so eine Top 10 wäre da tatsächlich sogar möglich gewesen. Und das fand ich jetzt, also das hat Spaß gemacht, da vorne drin zu sein. Zumal eben mit 10 Rennen, jeden Tag 2, abends da nett essen gehen, drumherum war super Stimmung, alles echt, ich meine, es waren ja über, ich glaube, insgesamt 260 Segler, also in den beiden, auch in der, ist ja Ilka 6 sind die kleineren Radial und dann eben nochmal Ilka 7.
Ja.
Und auch in unserer Klasse, der Thomas Müller ist sensationell gesegelt, der ist irgendwie Sechster geworden, hat das letzte Rennen nochmal gewonnen, also ein Deutscher, der auch damit gut dabei war, das hat Spaß gemacht und ja, war eine tolle Erfahrung und jetzt überlege ich schon mal, guck, ob nächstes Jahr nochmal was geht, wo die anderen so hinfahren. Naja, mal sehen. Also das ist dann alles Winter, hat man genug Zeit, Pläne zu schmieden, ob da was zusammenbastelt. Aber was man dann machen müsste, man müsste vorher mal üben und also da brennen dann schon die Beine und ja, eigentlich so ein Sportgerät, das ist ja genau das, was es im Grunde ausmacht. Und ja, man ist dann definitiv weit entfernt auch von den Guten. Das fand ich immer nochmal bemerkenswert. Der Thomas, von dem ich gerade sprach, oder? Der ist ja auch kurz vorher die deutsche Meisterschaft bei den Normalen in Greifswald mitgesehen, sag ich mal, den Normalen, sag ich, den Junioren, also den Fitten. Und bei richtig starkem Wind, wo dann hier Nick gewonnen hat vor Bulli, und da hat es ja wirklich nur gern. Und ja, da ist er nicht unter 20 gekommen halt. Ne? Also das ist, sobald man dann richtig Sport treibt und also gegen auf Augenhöhe gegen die Top-Junioren segelt, dann wird man schon sehen, dass man da eben doch halt ein bisschen älter ist und dann auch dazu gehört, ja, in die so eine Altersgruppe halt gehört. Aber es ist Spaß, es ist spaßig. Ich habe noch ein paar alte Freunde von früher, so ein Amerikaner getroffen, der war im, der ist inzwischen der beste Porträtfotograf der Welt, hat er mir eben erzählt, macht halt irgendwelche Workshops. Peter Hurley in Barcelona und naja, so ein paar alte Namen von früher, die alle da irgendwo fit geblieben und auch da, da ist also kein Spaß da, da wird nicht abends irgendwie hoch die Tassen, sondern da wird früh ins Bett gegangen und sich unter das Sauerstoffzelt gelegt. Naja, ganz spannend.
Naja. Ja. Und dann hast du den Laser wieder auf die Jay gepackt und bist dann direkt weiter geheizt bis nach Monaco.
Ja, stimmt. Das war das krasse Gegenprogramm tatsächlich. Das war auch, ich sag im Nachhinein, eine logistische Meisterleistung, weil dann sind es ja die Crew, der Bosse ist dann aus Kiel eingeflogen, irgendwie einen Tag später. Und die Jungs hier, Daniel und Luke, Daniel Lapa, Luke Willem, diese waren beide noch bei der Bundesliga am Bodensee beim Finale aktiv. Der eine Luke für Schleisegelclub und Daniel für unseren Wassersportverein Hemeling. Die sind dann von da aus direkt geflogen und Bosse ist dann einen Tag früher schon gekommen, sodass wir das Boot da schon anfangen konnten zu vermessen, irgendwie 2-3 Tage lang. Und ja, komplett andere Welt natürlich. Monaco, ich habe ja schon ein paar Mal diese Winterserie da gesegelt. Da war ich, war das wirklich dann auch im Winter und da war auch nicht so viel los. Das war einigermaßen angenehm. Aber da jetzt diese, da ist man voll in diesen Trubel, Touristen und überall diese, also wirklich Ferrari-Anteil und was da alles irgendwie so rumfällt, das ist schon auch teilweise ein bisschen anstrengend. Aber also am anstrengendsten war eigentlich, ja, dass wir eigentlich nicht gesegelt sind.
Ja, wir haben mal geguckt, was macht Carsten gerade? Was macht Carsten? Wir haben nur Bilder gesehen, wie er irgendwie an Deck rumliegt und nichts tut, weil kein Wind.
Echt. Es gab noch dieses Practice Race immerhin, das hat stattgefunden. Da waren wir, das haben wir auch noch nicht, aber ich glaube, da waren wir original Vorletzter in dem 90-Boote-Feld. Sind dann aber auch gar nicht rumgedreht, haben so ein paar Sachen da ausprobiert, war dann falsch, aber auch echt wenig Wind, Platscherwelle, das hat schon, oh Gott, konnte man eigentlich auch nicht mehr segeln. Ja, und dann sind wir wirklich jeden Tag, der Wettverleiher hat das eigentlich wirklich gut gemacht, man hat neuerdings ja alles Kommunikation per WhatsApp, man hat so eine Gruppe, wo dann wo man informiert wird, wann Startverschiebung ist, was er jetzt vorhat, dann sagt er, schickt er wieder ein Foto, ja, bin draußen mit dem Startschiff, weiß ich nicht, 2 bis 3 Knoten und du hast da so eine Mindestwindgeschwindigkeit, ab der eigentlich die Klassenregeln vorschreiben, wann man nur starten darf. Ich glaube, es ist 5 Knoten. Und es ist wirklich 2, 3, 4 Tage am Ende nicht erreicht worden. Wir konnten es kaum glauben. Und die Stimmung war trotzdem gut. Wir haben ja da, ich habe da mit den Jungs Luke und Bosse sind beide 23 Jahre alt. Daniel ist gerade da 34 geworden. Also haben wir so eine Vierer-WG mit mir gemacht. Die Jungs sind immer morgens schwimmen gegangen. Im Winter tatsächlich wohnt man dann eben nicht in Monaco, das kannst du ja nicht bezahlen, sondern 20 Minuten weg, bist du schon voll in Frankreich. Irgendwie so ein Pierre Vacances in dieser Kette, die überall in Frankreich da ist, wo man so ein Vierer-Apartment und da sind die morgens immer schwimmen gegangen, zum Sonnenaufgang, weiß auch nicht, was sie da geritten hat, also nicht, ich habe die Nummer ausgelassen, aber dann haben wir das ganze, die Jungs haben irgendwie oft gekocht, ich habe meistens die Spülmaschine ausgeleert und vollgemacht.
Guter Job, ja?
Ja, genau. Alles ist ganz lustig. Also das werde ich, glaube ich, noch lange dran zurückdenken, an diese Aktion, also auf der Ebene. Ja, und dann an Land, klar, da laufen alle Leute rum. Ich habe mich auch erstmal, das war eigentlich ganz schlau, ich habe mich dann als Journalist natürlich akkreditiert und der große Vorteil war, dass man halt im klimatisierten Büro in Anführungsstrichen sitzen konnten, wenn draußen eigentlich alle in der Hitze geschmort haben und gewartet. Das waren nur ein paar Plätzchen. Wir haben uns auch so ein Betttuch nachher mitgenommen, wo dass man sich auf dem Boot irgendwie hinlegen konnte und war einfach ja nur Sonne, warm und kein Wind. Und Ja, aber dann, wenn man das wieder so sieht, ich meine, die ganzen Leute, da ist ja dann, weiß ich nicht, Torben Grail, die, ich weiß noch, Taylor Canfield, also dann, das sind so Namen, die mir einfallen, das ist ja wirklich, also diese Profidichte da, das hat, ich glaube, das gab's auch noch nie, haben alle gesagt, wüssten auch jetzt nicht in überhaupt in einer Kielboot-Klasse, dass jemals es so eine hohe Profidichte gab, weil es ja dann auch 90 Boote da waren, also in so einer Qualität. Also da hätten wir schon Spaß gehabt, da viel zu segeln in dem Bereich und wie man da so gegen ankommt.
Ja.
Naja, wir haben es dann im Endeffekt ja einen Tag gesehen. Also
das war etwas skurril, soweit ich mich erinnere, ne? So mit der Entscheidung zu segeln.
Ja, also skurril war tatsächlich, dass am letzten Abend noch mal so eine Änderung der Segelanweisung kam. Außerhalb der normalen Regeln ist jetzt morgen doch erlaubt, also nach einem Rennen einen Weltmeister zu küren. Also da haben alle den Kopf drüber geschüttelt, ob das jetzt die Monegassen oder der Prinz, ist das eigentlich ein Prinz? Ich habe immer noch einen Fürst, ne? Fürst Albert ist dann auch noch am vorletzten Tag dann vorbeigekommen, hat aber auch keinen Wind mitgebracht und mit seinen Bodyguards und hier Kasiragi ist ja auch, was ist denn das eigentlich? Ich habe Fürstensohn, glaube ich, ne? Also der mit von Prinzessin Caroline, ich glaube, ich google es immer wieder, das gehört ja auch da irgendwie zu den Leuten, ist ja der Malizia-Gründer und mit Boris Herrmann, also guter Freund von Boris Herrmann, der das Rennsportteam da aufgebaut hat. Mhm. Aber er ist eben auch mit dem eigenen Team da an den Start gegangen und lief dann natürlich dann irgendwie auch rum und ja, die haben, ob das damit jetzt zusammenhing, dass sie gesagt haben, ey, lass mal Druck machen und wie gesagt, dass man auch nach einem Rennen einen Weltmeister kürt, was ja ist ja eigentlich völlig abwegig. Normalerweise brauchst du vier Rennen, dass es eine Meisterschaft wird, selbst in einer deutschen Meisterschaft. Na, wie auch immer, die haben sich das so hingebogen und die Wetterbedingungen sahen auch so aus, als ob es wahrscheinlich nur ein Rennen gibt oder geben kann am nächsten Tag. Und da haben wir uns ja eben schon überlegt, was macht man denn da? Immer 90 Boote? Ich meine, eigentlich die Chance nutzen wir. Und dann haben wir uns überlegt, welche Seite. Das war also überhaupt nicht klar bei diesen Windbedingungen. Und ja, haben wir gedacht, wir sind doch hier in Monaco, gehen wir ins Casino und spielen das einfach mal aus, ob links oder rechts. Und Luke hatte dann irgendwie auf Rot gesetzt und dann haben wir, weiß ich nicht, 50 Euro gewonnen. Und haben gesagt, ja, morgen fahren wir links raus. Und das war eh alles schon nicht mehr so richtig ernst zu nehmen, muss ich sagen. Und die Taktik, es sprach, also der Wind pendelte an dem Tag tatsächlich krass links, rechts, hin und her. Und zwar im Nachhinein, muss man sagen, in einem Stundenrhythmus von anderthalb Stunden oder so. Also nicht jetzt ständig. Und das zeigen dann nachher auch die Ergebnisse von den Leuten. Also man muss sagen, wir sind wirklich dann dieses Rennen auch links gestartet, war gar nicht so schlecht. Ich hab mich nur wirklich geärgert, weil da ist dann im letzten Moment noch ein Australier reingefahren. Das muss man nach hinten absichern und was wir in der Liga auch machen, da habe ich nicht aufgepasst, da haben wir nicht aufgepasst. Und der Typ, der da reingefahren, der ist immerhin so Top 15 gefahren. Das zweite sind wir dann tatsächlich nochmal links gefahren und das war auch wirklich guter Start und dann krachte der wirklich so 20 Grad nach links und wir fuhren das ganze Rennen und haben auch mit den wirklich einigen sehr guten Leuten auf der langen Steuerbordschlag dann durch den Linksdreher, lag schon nicht super dann und dann waren wir wären so Top 5 an der Tonne gewesen und dann haben sie wirklich so, weiß ich nicht, 10 Längen von der Lufttonne dann abgebrochen, wo ich dachte, okay, kann man machen. Schade eigentlich, das ist ja dann ein bisschen ärgerlich. Aber da fand ich, das war so mein Test, dass man sagt, okay, speedmäßig kann man da eigentlich mithalten. Und da waren wir auf der richtigen Seite. Aber dann haben wir irgendwie das nochmal versucht. Und dann krachte er. Wie gesagt, dann, der Wiederholungsstart war dann 15 Grad, ist er dann rechts gedreht und wir waren wieder links. Das kam irgendwie aus dem Nichts, da waren wir richtig weit hinten und danach haben wir, okay, dann ist also nicht links, dann fahren wir jetzt doch rechts und konnte, also wirklich antizyklisch, und dann kam dann doch wieder links, also da haben wir es jetzt, dann waren wirklich noch drei Rennen, und wir haben mit dieser Extremtaktik, die war einfach nicht angebracht, also das wäre jetzt gut gewesen, wenn es nur ein Rennen war oder zwei, sonst fährst du tatsächlich so ein so ein Mittelding an Taktik, dann kannst du auch in der Mitte starten und versuchst dich dann durchzukämpfen. Aber wenn du denkst, okay, es ist jetzt nur ein Rennen, am besten mit der Mitteltaktik, also mit 20er Plätzen, kommst du ja dann nicht weit. Aber man muss sagen, am beeindruckendsten war dann wirklich die Serie von so einem Amerikaner, der auch schon Weltmeister war, Peter Duncan, mit zwei richtig guten Leuten drauf. Und der ist wirklich so, das sag ich mal, so eine Winning Strategy gefahren, das aber mit Risikominimierung, die ich sehr bemerkenswert finde, wenn man es quasi so einigermaßen kontrolliert hinbekommt. Also sagt, okay, ich bin jetzt an der Lufthansa vielleicht 25. und arbeite mich dann eben langsam nach vorne durch die Mitte. Und ne, und der hat so eine Serie, ich glaube, mit 15, 17, 18 oder so gefahren und ist damit Dritter geworden. Und das, was schon zeigt, wie krass das durcheinander ist. Also Torben Grehl hier, der besagte Olympia, ich glaube, ist danach Ben Ains, läuft der erfolgreichste Olympionike, Starboot, Olympiasieger. Der hat das erste Rennen gewonnen, direkt mit seinem Sohn. Ich glaube, sein Sohn hat gesteuert. Mhm. Und zweite ist er dann aber 65. geworden oder so. Also das ging hoch und runter. Und im Endeffekt hat ein Schweizer Team gewonnen. Zwei richtig gute 470er-Siedler, also Schweizer 470er-Steuermann, der sich noch einen britischen 470er, auch Olympioniken, das hat er auch Weltmeister, Luke Patience dazu geholt hat als Taktiker, und die haben eine sensationelle Serie, die waren jedes Mal auf der richtigen Seite und haben es gewonnen. Ja, das musste alles passen. Aber ehrlich, um es ernst zu sagen, alles war schon, also drei Rennen und unter den Bedingungen, das war schon alles sehr, sehr mühsam und die Ausbeute, aber naja, war ein Erlebnis.
Dann springen wir jetzt mal von der einen WM zur anderen WM, nämlich nach Israel. Letzte Woche WM 470er, und da hat es auch tatsächlich wieder ein deutsches Team geschafft, ganz nach vorne zu segeln. Das erste Mal nach 28 Jahren in der Klasse, die jetzt mixed gesegelt wird. Und es war ja ein Startzielsieg, ja. Also am ersten Tag sind Philipp Autenried und Luise Wanser auf 1 gesegelt in der Tabelle und haben diesen Platz auch nicht mehr abgegeben.
Ja, krass, das ist echt so ein Durchmarsch. Auch nicht so für möglich gehalten. Sie, glaube ich schon, und sie haben schon gesagt, wir treten an, um zu gewinnen, haben auch vorher schon entsprechende Ergebnisse gehabt. Es war schon klar, das ist echt ein starkes Team sich da zusammengesetzt hat. Luise ist ja nun vom NRV in Hamburg und Philipp vom Bayerischen Yachtclub, also Nord-Süd-Duo, die sich aber natürlich kennen aus der 470er Nationalmannschaft, weil sie beide beim letzten Mal Olympia-Qualifikationen gefahren sind. Und ja, die haben von Anfang an das gelbe Trikot gesegelt, und irgendwo schrieb Philipp dann auch noch, wenn man so gelbes Trikot anhat, das macht ja auch psychologisch was mit einem, ne? Ja. Man hat ja quasi wie so ein Kreuz auf dem Rücken, wo wird von allen Gegnern sofort erkannt, und da segelt sich's auch. Manchmal kann das dazu führen, dass du mehr Platz hast, weil die sagen, bei denen will ich jetzt zum Beispiel nicht starten oder so, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Platz an der Startlinie, das sind ja gerade die Guten, die sind gerade gut in Form. Oder man sagt eben, da lege ich mich jetzt vielleicht eher mal drauf, weil das sind die besten die Gegner, und man kann sich da nicht so unerkannt sich durchs Feld lavieren. Also das ist psychologisch schon eine Herausforderung, das wirklich dann bis zum Ende zu tragen. Also ja sehr, sehr bemerkenswert. Ich finde ja besonders jetzt auch die Geschichte der beiden sehr, sehr extrem, und ich finde das immer so toll, wenn man dann doch den Atem hat und auch echt viel schiefgelaufen ist in der Karriere, trotzdem dabei bleibt und dann irgendwann belohnt wird. Und man kennt viele solcher Geschichten, weil die natürlich dann auch im Endeffekt im Kopf bleiben. Die alle Gescheiterten, die von denen hört man ja nichts, ne? Die dann immer nochmal dabei sind und nochmal versuchen. Und deshalb ist das schon ein Unterschied. Aber das zeigt es wieder, weil ich meine, mit Philipp, und der ist ja der Vorschütter von Simon Dietsch gewesen bei den letzten Spielen. Das haben wir ja ganz lange verfolgt, weil und wie die ja ganz knapp nur an der Qualifikation für Tokio gescheitert sind und dann bis zum Ende versucht haben, da waren sie das letzte Spiel und dann wurde ja noch ein Platz vergeben, wo dann ausgerechnet die Clubkameraden dann sind doch für ein anderes Land dann gestartet und die haben dann noch den Platz gekriegt, den sie sonst, also alles ärgerlich, klar, ganz knapp verpasst und dann, wo man so sagt, oh, 4 Jahre eigentlich umsonst, oder der ist ja auch schon viel länger noch, Philipp ist ja schon mit seinem Bruder Julian gestartet, Julian Autenried, der Opti-Weltmeister war und
wobei man immer 13 Jahre hat er gesagt, in 13 Jahren
ist er jetzt in der Klasse unterwegs. Das ist so. Ja, genau, das kommt dann hin und die sind natürlich mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet, weil auch, wie gesagt, nicht nur sein Bruder war gut im Motto und er stand ja immer so ein bisschen im Schatten, obwohl man auch, ich glaube, der war auch Sechster bei einer Opti-Weltmeisterschaft, ne? Also Philipp selber und dann hat's eben mit dem Bruder nicht so geklappt und dann mit Simon sind sie besser geworden und aber auch knapp daneben und das muss schon eine riesen Enttäuschung und er hatte dann schon gesagt, oha, machen wir normalerweise, kannst du auch sagen, jetzt höre ich auf und dann ist eben auch noch blödes Timing, hast nicht die nächste Chance, sondern war ja dann Olympia für die Männer für 70er dann halt raus. Aber dann, wie es manchmal so ist, ergibt sich dann die neue Chance und Luise Wanser hat ja eine ähnliche Geschichte. Auch sie ist ja mit ihrer Schwester gestartet, mit Helene, die inzwischen kitet, also macht auch eine, versucht im olympischen, in der Kite-Disziplin Fuß zu fassen, oder ich verwechsel jetzt eins von beiden. Und die hatten ja auch sich kurz vor den olympischen Qualifikationen eigentlich getrennt, weil klar war, dass auch Helene ja nicht, hat auch mit dem Gewicht zu tun, die waren nicht gut aufgestellt. Wenn man die sieht, ich meine, wenn du so Fotos siehst von der Preisverteilung, das ist ja irre, wie kleiner Steuermann, Steuerfrau und riesiger Vorschoter, ne? Das war schon das Geheimnis hier von Matty Belcher, der auch ja gerade in Australien, der das ewig beherrscht hat, und der hat sich zum Schluss so einen ellenlangen Vorschoter, Will Ryan, nach vorne reingesetzt. Der übrigens auch, stimmt, den habe ich auch in Monaco gesehen, als das macht inzwischen Taktiker, bei Profitaktiker, wenn Matty Belcher halt da jetzt aufgehört hat und bei Psyche, glaube ich, anfängt als CEO.
Ja.
Und das sind immer so diese Größenunterschiede. Und dann hat Luise ja mit Anastasia
Winkel.
Ne? Genau. Haben eine relativ kurze Olympiakampagne gemacht und sind dann ja sensationell gut geworden in kürzester Zeit und haben sich ja auch mit so einem dramatischen internen Qualifikation um wenige Zentimeter qualifiziert, also eigentlich ein Highlight erlebt gegen ihre Schwägerin, also von Anastasia, das war, die ja mit Therese Dahnke gesegelt ist. Und dann war eigentlich ein Highlight in Rio und dann wissen wir alle noch, was da passiert. Ich glaube, noch am ersten Tag war es
Tokio.
Rio, wie ich meine, Tokio, genau.
Ja, die Trapezhose war zu schwer.
Eben, genau, um wenige Gramm sind sie zweimal disqualifiziert worden. Und das muss man erstmal echt.
Muss man verdauen. Das Potenzial ist da gewesen auf jeden Fall. Wir haben es mal durchgerechnet. Wenn sie nicht disqualifiziert worden, wäre es höchstwahrscheinlich eine Medaille geworden. Ja. Silber oder Bronze sogar. Also echt dramatisch. Und dass man dann noch den Mut hat, auch weiter zu segeln, das weiter voranzutreiben, finde ich schon.
Ja, genau. Ne? Also man könnte Mut sagen wir mal, dann aus so einem tiefen Tal wieder rausholen. Ne? Das ist ja genau so. Man könnte auch sagen, ey, aber es gibt so Beispiele wie hier Tom Slingsby war mal so ein Ding, der jetzt der Überseegler ist ja so eine totale. Ich glaube, in Peking zweifacher Laser-Weltmeister da angereist, ist irgendwie 25. geworden, hat sich danach irgendwie ein Jahr lang vergraben, wollte aufhören und, naja, und dann ist er zurückgekommen und ist jetzt, ja, Weltsegler des Jahres und der aktuelle Überflieger gerade in verschiedensten Disziplinen und vielleicht ist das tatsächlich so eine Regel. Jedenfalls, Luisa hat ja dann auch erstmal, ein bisschen Pause gemacht und dann auch ihr ich glaube, ihr Jura-Examen gemacht. Und dann kam diese Kooperation eben mit Julian zusammen. Ich glaube, von ihm ist der Impuls eher ausgegangen. Der wollte dann nochmal und musste sich ja dann auch trennen von seinem Steuermann Simon wegen dieser Mixed-Geschichte. Und dann haben die sich relativ früh gefunden und waren deshalb auch mit die Ersten, die jetzt echt viel trainiert haben. Ne?
Ja.
Und deshalb geht vielleicht so ein bisschen unter. Also man muss ja sagen, klar, sind jetzt Weltmeister geworden. Riesenerfolg, ist ewig, hat das keinem Deutschen gelungen, ist das keinem Deutschen gelungen, gerade bei den 417, was ja früher mal die stärkste Klasse der Deutschen war, bei den Männern und bei den Frauen. Und ja, jetzt haben sie sich dahinter aber auch, ne, also das Erfolgserlebnis, sagen sie selber, ist eben die starke Trainingsgruppe. Und da waren 5 deutsche Boote am Start. Ein Nachwuchsteam, aber auch die anderen 3 alle in der, anderen 4 alle in der, nee, 3 in der Goldflotte. Und gerade eben sein ehemaliger Steuermann, nämlich Simon Diesch, der ist ja auch Fünfter geworden.
Ja, genau. Mit Anna Markfort, ja.
Mit Anna Markfort. Und die haben sich relativ spät erst gefunden und Simon wollte eigentlich, ich habe Simon noch ja bei der Bundesliga öfter getroffen, er ist ja auch sehr erfolgreicher gesegelt für den württembergischen Yachtclub und ja, das war überhaupt nicht klar, da muss ja auch erst mal jemanden finden, der passt zu dir, ne? Also als von, sei es menschlich, sei es von der Größe, vom Gewicht, sei es von der Fitness. Und wenn er halt steuert, dann muss er halt echt eine große, starke Frau finden halt. Und naja, das ist dann mit, Anna hat es ja auch versucht mit einem anderen Steuermann, das war nicht so erfolgreich. Und dann haben die beiden sich gefunden, sind in kürzester Zeit echt gut geworden und waren ja, gehörten da auch mit zu den, haben einen sensationellen Tag, glaube ich, wo sie in der Qualifikation 2 Erste gefahren sind und dann auch plötzlich, ich glaube, nach der Quali Dritte waren oder so. Also sind da ganz vorne mit dabei und dazu eben noch, wir sprachen eben schon hier, das Winkel-Ehepaar, also Anastasia und Malte.
Malte.
Die sind ja dann 6. geworden. Und da muss man auch wissen, dass Anastasia, ich glaube, in der Woche vorher Corona hatte, also auch mit Schwierigkeiten oder jedenfalls kurz vorher oder krank war. Also es lief bei denen da alles nicht so optimal. Also da ist noch gerade in der internen Ausscheidung krass, wie stark die Deutschen sind. Man muss ja sagen, die Qualifikation fürs deutsche Olympiateam ist Top 8 und das haben quasi 3 Teams geschafft. Das ist auch ungewöhnlich. Also,
ja. Das wird spannend auf jeden Fall, wenn er dann nach Olympia fährt, weil der Kampf ist ja schon eröffnet, jetzt mehr oder weniger, und wird, glaube ich, richtig spannend, ehrlich gesagt.
Eben.
Genau. In der Klasse.
Und man muss nur hoffen, dass die wirklich auch weiter zusammenarbeiten. Das ist dann immer so die Sache, ne? Also schafft man das irgendwann, wenn es dann eng wird nachher, ja, gibt es dann doch irgendwie untereinander Schwierigkeiten. Ich meine, die Chancen stehen nie so gut, weil ja alle irgendwie miteinander schon gesegelt sind in verschiedensten Konstellationen. Dann können wir nicht fremde Leute stoßen und nicht aufeinander. Mhm. Aber da geht es natürlich dann ans Eingemachte, wenn es nur um einen Platz geht. Und Philipp schrieb mir schon, ja, das, ich sag schon, Mensch, da hast du was fürs Leben. Aber dann schrieb er, ja, aber ist ja nur der erste Schritt halt, ne? Also natürlich muss man so denken und richtig, weil sonst, man darf die Spannung da auch nicht loslassen. Trotzdem muss man sagen, auch wenn sie es jetzt nicht qualifizieren sollten oder Olympia nicht klappt, dann kann man auf eine Karriere zurückbringen und sagen, ey, ich war Weltmeister in Olympiadisziplin und ja, ist der Hammer. Also muss es sich für sich so mal halt nehmen und ja, freue ich mich sehr für die beiden, ne? Sehr.
Ja, haben sie grandios gemacht und es war sogar so sicher der Sieg bei der WM, dass sie ja quasi im letzten Rennen ja sogar Letzte geworden sind.
Stimmt.
Was ein kleines, gab einen Crash, glaube ich, sogar, oder Carsten?
Ja, das schrieben sie nochmal, sie haben dann auch ein Penalty gedreht, also in ihrem eigenen Kommentar schrieben sie, sie haben sich so ganz verstanden, warum der Italiener eben jetzt auch wirklich ins Schiff gefahren ist. Ich meine, sie hatten offenbar keine Vorfahrt, aber normalerweise muss er auch als vorfahrtberechtigtes Schiff musst du immer eine Kollision verhindern. Ich glaube, das fanden sie jetzt ein bisschen unverständlich. Und der Italiener, aber der übrigens, das finde ich auch, weil ich stoße halt immer auf den Namen Gradoni. Ich meine, das war der Typ, der irgendwie dreimal Optimist-Weltmeister geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich noch der eine oder andere, ich glaube 2019 war der noch Weltsegler des Jahres. Der segelt jetzt halt ein paar Jahre später auf 470er Olympia-Niveau. Naja, und da gab es eben Crash und da mussten sie kringeln und da war das Rennen für sie im Grunde auch beendet. Sie sagten, sie hätten sich ja noch rausgehalten aus den Kämpfen. Ne?
Ja, der Puffer war ja groß genug für die beiden, also die mussten ja jetzt nicht von ihm beziehen. Von daher war es schon.
Genau, ja. Und das war natürlich, weil wir haben es dann auch vorher, das war einen Tag vorher schon klar, das schafft sonst nicht jeder. Genau.
Denn wenn wir jetzt mal woanders hinspringen, in eine Surfklasse, die IQ Falls, da ist das dann nämlich ganz anders. Denn da ist es ja so, wenn das jetzt da passiert wäre, dann wären die beiden nämlich draußen gewesen. Mhm. Aber wir haben nämlich auch einen Weltmeister im IQ-Fall, Sebastian Kördel. Mhm. Und der hat dann, da geht es nämlich darum, im letzten Rennen, also im Gold-Race, in der Goldflieh dann zu gewinnen. Wer, das ist quasi das Rennen, das alles entscheidet, oder Carsten?
Ja, finde ich auch total spannend. Ist ja wirklich so ein Wettbewerb der Systeme, oder kann man fast sagen, oder der Ideen, die da einfließen. Wie kann man eigentlich Segelsport interessant machen? Ich habe ja tatsächlich mal meine Diplomarbeit als Sportwissenschaftler über die Medienwirksamkeit des olympischen Segelsports geschrieben. Und ich weiß, damals haben sie uns schon traktiert mit solchen, jeder hatte eben eine neue Idee. Und wir sind tatsächlich mit den Lasern damals in so Gruppen gefahren, wie beim Rudern, dass es so Heats gab. Oder und quasi dann, das waren ja auch über, weiß ich nicht, 150 Boote, ich weiß noch, Weltcup hier. Und dann bist du halt zur Vorausscheidung gefahren und es kamen immer nur 20 weiter und am Ende waren es, die anderen mussten dann nach Hause fahren tatsächlich und dann sind noch mal 25 übrig geblieben, oder ich weiß nicht mehr ganz. Also da war auch wirklich gefühlt bei jeder Regatta ein neues System und eigentlich muss man sagen, das System ist gescheitert, weil ich weiß auch noch damals, dann hat man wirklich bei, gerade hier, genau, Mistral, tollste Bedingungen, ganz starker Wind und die Starkwindspezialisten waren vorne und nachher sind diese Finals dann, ich weiß noch, ein Rennen sollte dann die Entscheidung bringen mit 25 Booten und das war ein totales Gewirge, Flaute, eigentlich konnte man nicht segeln und also dieses Rennen, was dann entschied, war halt der totale Bullshit und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass sowas irgendwie, damit ad acta gelegt wurde, aber ja, immer wieder gibt's neue Geschichten und die Surfer haben sich jetzt irgendwie was ganz anderes ausgedacht, beziehungsweise irgendwann daraus entstanden ist im Segelsport ja das aktuell übliche Modell, dass man eben diese Qualifikationsrennen in Gruppen und dann alle Rennen zählt mit einem Streicher und dann es am Ende nochmal das Medal Race gibt, was doppelt gewertet wird und nicht streichbar ist. In der Hoffnung, dass die natürlich ist mehr Gewicht auf diesem letzten Rennen und es ist nur die Top 10, genau, das muss man auch sagen, nur die Top 10 dürfen das segeln. Und dass es da dann eben nochmal zu krassen Verschiebungen kommen kann. Aber wenn da man ja 10 Punkte hat zehn Segler hat im Medal Race und das doppelt gewertet wird, also maximal 20 Punkte erreichen kann, ist dann, wenn jemand, ich glaube, Philipp und Luise hatten 22 Punkte Vorsprung von dem letzten Rennen, dann ist das Ding eben schon vorher durch. Und die Surfer haben es dann im Grunde andersrum gemacht und nachher muss man auch sagen, wow, das war wirklich spannend und auch ein Riesenerfolg. Sebastian Kördel startet inzwischen für ein NAV, kommt aber eigentlich auch vom Bodensee. Und er hat in der Olympiadisziplin Gold geholt, Welt-WM-Gold, was auch noch nie, was hat es überhaupt schon mal jemand geschafft? Ich weiß nicht, bei den Surfern gibt es einen deutschen Weltmeister im Surfen? Fällt mir jetzt nicht so richtig ein. Also, das ist schon echt eine Sensation. Da waren ja auch 140 oder 160 Boards am Start, bei den Männern zumindest. Naja, und die haben es dann ja wirklich so gemacht, Bastian war dann ja auch wahnsinnig überlegen, die fanden ja dann so verschiedene Kurse, aber die fanden Slalomkurse oder Kursrennen. Es gibt sogar noch so ein Marathonrennen, was dann irgendwie doppelt gezählt wird, wo dann alle auf einmal fahren, die versuchen schon, das Rad so ein bisschen neu zu erfinden, die Surf, was ja auch nicht Schlimmes ist. Heißt ja nicht, dass alles immer falsch ist. Aber im Endeffekt kam das eben so aus, dass oder das System ist, dann steht da auch Metal Race, dann muss ich auch erstmal mir das anlesen, was denn bei denen heißt eben Metal Race, nicht Metal Race, wie bekannt, sondern der erste nach dieser ganzen Vorrunde, was ja dann, glaube ich, bei denen waren das 16 Rennen, die alle irgendwie in die Punkte eingingen, der wird direkt in das Viererfinale gesetzt. Waren das vier oder drei? Vier? Ich glaube, drei sind im Finale. Ja, doch, genau. Es waren das Dreierfinale. Also Kördel hatte damit immerhin schon, und das ist vielleicht auch die Neuerung an dem System, hatte immerhin schon Bronze sicher, weil er diese Vorrunde gewonnen hat. Also ist er dann automatisch in diese Finalserie, in das letzte Rennen hat er einen Platz. Und die anderen 10, also ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die fahren dann eben auch erstmal, ich glaube, der zweite und dritte aus der Vorrunde sind dann eben schon mal für das Halbfinale vorgesetzt und die anderen davor müssen sich dann auch noch diese Plätze erkämpfen, sodass zum Schluss nachher drei im Finale sind und das hat er dann auch, klar, hätte er schlechtestenfalls Dritter werden können, aber so hat er das dann im Grunde auch gewonnen. Aber ich weiß eben noch bei der Kieler Woche, ich meine, da war eine ganz schlechte Qualität bei den IQ-Foilern, waren einfach nicht viele internationale, ich glaube, waren, glaube ich, nur Deutsche da und ich glaube, Sebastian Körle hat auch da, hat jedes Rennen gewonnen und dann bei dem letzten Rennen, was dann entschied, da hat er irgendwie Seegras am Foil gehabt und ist dann, glaube ich, sogar nur Dritter geworden in dem Ding und das sagt natürlich, ja, also es ist natürlich ein schönes Drama, aber wenn dann das, was vorher passiert ist, eigentlich nicht so dazugehört. Ich habe mir das Rennen angeguckt, das Finale, es war natürlich mega spannend. Ich fand dann das Slalom-Ding und der Sieger ist dann auch der Sieger. Muss nicht groß rechnen, fertig, wie man das aus der Leichtathletik überall kennt. Ja. Aber lass es dann mal irgendwie so ein Gewürge sein oder schlechte Bedingungen. Ja, aber es wird, wie gesagt, diese Diskussion gibt es schon ewig. Wir sind froh und auch also dieser Erfolg von Basti Kördel ist der Hammer. Also dass Deutschland jetzt, guck mal, im Endeffekt muss man auch sagen, Philipp Buhl immerhin mit dem Weltmeistertitel vor ein paar Jahren im Laser, das auf so einem hohen Niveau ist in Olympiadisziplin, das kann ich mich jetzt auch nicht groß dran erinnern. Also ja, großer Respekt.
Ja, vollkommen, ja. Nochmal zu dem System. Das ist ja beim SailGP ganz ähnlich. Das ist ja auch so ein Format, um es halt spannend zu gestalten. Und da segeln ja auch die besten drei aus den Vorläufen gegeneinander. Mhm. Und da gewinnt auch der zuerst über Linie fährt.
Mhm. Hast du völlig recht. Und es gibt ja auch noch so ein Format, wo dann auch der Sieger nur die Millionen gewinnt. Ne? Das hatten sie ja mal beim, auch beim SailGP, das ist ja nachher zum Schluss das Ding, genau. Und das eine Rennen gewinnt dann. Ich finde es ja tatsächlich besser, wir machen bei der Bundesliga, bisher Champions League, Bundesliga wollten das hier irgendwie nicht, sondern bei der Champions League ist eingeführt, dass die besten vier in so eine Finalserie kommen und die segeln dann quasi, also der Erste geht quasi der Erste nach der Vorrunde geht mit einem Sieg in diese Viererserie, wo alle vier nochmal gegeneinander segeln und wenn der dann noch einmal gewinnt, dann hat, also jeder für den Gesamtsieg braucht man zwei Punkte und wenn der dann also einmal gewinnt, dann ist er auch Gesamtsieger, aber die anderen können eben auch, wenn sie zweimal noch gewinnen, also diese zwei Punkte erreichen, dann wird das, sind sie die Sieger. Also das finde ich tatsächlich will ich sagen, mit Abstand. Also das finde ich wirklich ein tolles System, weil das, okay, es kann nur bei diesen Kurzrennen funktionieren. Wahrscheinlich sind ja nur 12 Minuten rein, sonst macht man das vielleicht zu lang. Aber dadurch wird alles, was vorher war, eben diese Top 4 haben ja eben schon eine tolle Serie geleistet, sind mindestens Vierter und können dann aber noch nehmen sich diese Bonuspunkte, der Erste nimmt sich den quasi noch mit und dann geht's nochmal los. Also das war bis jetzt, wenn wir zwei, jetzt in Travemünde auch dieses Jahr dieses Champions League Finale gab, wo es dann wirklich um die maximale Anzahl nochmal von, da hatten nachher dann alle vier hatten einen Punkt, dann ging's wirklich nochmal um ein Rennen, dass das dann entschieden, wo dann der NRV mit Chapman gewonnen hat. Also das ist ein Format, das ich tatsächlich sehr gut finde im Vergleich Aber das werden sich die sich auch angeguckt haben. Es gibt Gründe bei den Surfern, das ein bisschen anders zu machen. Ich glaube, die Kiter haben auch so ein ähnliches System, auch so mit Heats, und weil die ja teilweise eben nicht die langen Kreuzen und Kursrennen fahren, sondern eben einfach nur schnelle Slaloms oder so, dass man sagt, okay, das ist es jetzt vielleicht. Also spannend ist es auf jeden Fall. Ne? Also SailGP findest du auch, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das machen sie schon das, ganz gut.
Das hat vielleicht doch der Schlüssel, um halt einen Segelsport doch irgendwie medienwirksam aufzubereiten. Ja, also ja. Ich meine, es ist auch spannend, dann, wenn du halt ein Medal Race hast, wo auch die Punkte eine Rolle spielen, wo man ein bisschen taktieren kann und so. Das ist für uns Segler, glaube ich, ultra spannend, das zu gucken, weil wir auch dann kapieren, warum der Führer jetzt irgendwie jetzt hinten rum segelt, um einen immer rum und einen attackiert. Das verstehen ja die meisten dann nicht außenstehend. Wenn es halt irgendwie darum geht, als Erster drüber zu segeln, dann ist es doch einfacher. Ne?
Ja. Ja, du hast recht, genau, wenn es dann solche Duelle gibt, wie das legendäre, aber das war ja noch nicht mal mit Medalista und mit Ainsley und Scheid.
Ja, genau.
Wo die sich dann eine, aber dann fährt der eine rückwärts und umkreisen sich, das kannst du ja eigentlich keinem so richtig erklären, irgendwie. Aber.
Die muss man mal aufbereiten dann quasi, für die halt jetzt nicht so viel Ahnung vom Segelsport haben, und das ist immer, immer schwieriger, sowas. Gerade wenn's live ist und so, und wenn du auch vielleicht auch einen Kommentator dabei hast, der jetzt nicht so die Ahnung hat, dann wäre es natürlich schon schwierig.
Und die jetzt fahren jetzt rückwärts, kannst du auch irgendwie schon mal,
ne? Ja, es gibt den berühmten, angeblich irischen Kommentator, der den Start oder die Startvorbereitung als Rennen irgendwie kommentiert.
Stimmt, das ist legendär, ne? Ich glaube, das war in England, London, ne? Ja. Stimmt. Was machen sie jetzt? Genau. Oh, yes. Stimmt.
Pass auf den Kopf auf. Oh nein.
Ja, genau. Hat da auf jeden Fall so ein Nichtwisser oder Nicht-Eingeweihter sich diesen Segelsport anguckt und eigentlich dann das doch die Banalitäten so rausarbeitet, ne? Die muss man vielleicht einfach mal so hinnehmen. Es ist einfach nicht für die große Masse nicht so gut verständlich.
Genau, springen wir mal zum anderen Großmedienereignis im Segelsport, den America's Cup, zum Abschluss. Denn dort tut sich jetzt auch einiges. Es geht schon rund auf dem Wasser. Alle Teams segeln mittlerweile, segeln in Anführungszeichen, denn die Briten segeln noch nicht so richtig, nur so halb. Aber alle sind auf dem Wasser. Alle haben auch neue Boote vorgestellt oder alte Boote umgebaut. Und hier gibt es relativ viele Unterschiede, finde ich. Also die Kiwis, die setzen auf ihren AC40, den sie entwickelt haben und der von allen Teams so abgenommen werden muss, aber damit segeln sie jetzt hauptsächlich momentan. Allerdings die Red Bull haben ja den alten AC75 der Kiwis gekauft, haben ihn so ein bisschen umgebaut und probieren sich damit jetzt aus vor Barcelona. Luna Rossa hat ein eigenes Boot vorgestellt, den LEQ12, also ein Boot um die 40 Fuß, eine eigene Entwicklung als Prototypen. American Magic hat den alten AC75, den Unglücksrahmen quasi reaktiviert.
Ja.
Haben da aber auch jetzt Fahrradfahrer draufgesetzt. Also das erste Team, was offen mit Fahrradfahrern trainiert. Also auch sichtbar auf dem Boot. Ineos hat auch einen Prototypen vorgestellt, 40 Fuß, werden aber auch demnächst den AC40 übernehmen. Und ich finde schon spannend, wie sich das jetzt aufgeteilt hat. Ne? Also die einen setzen wirklich auf Eigenentwicklungen, während die anderen jetzt quasi die alten Bootnummer reaktiviert haben und jetzt daran schrauben. Für mich ist aber so ein bisschen so ein Ansatzpunkt, um zu sehen, wie viel Geld den einzelnen Teams zur Verfügung steht. Ne? Man sieht halt, die Kiwis, ich glaube, die haben nicht so viel Geld, ehrlich gesagt. Ich glaube, die setzen wirklich auf den AC40 als Testplattform. Und während Ineos und Luna Rossa halt jetzt wirklich richtig reingreifen und das Maximale ausreizen mit ihrem eigenen Boot, wo sie auch mehr ändern können als bei den anderen Booten. Ne?
Ja, wobei ich fand das jetzt eigentlich ganz plausibel, was ich glaube zuletzt hatte Ainsley da ein bisschen was erklärt, warum sie das jetzt eigentlich machen. Und du hast ja recht, im Endeffekt alle Teams haben ja auch, glaube ich, zwei von diesen AC40.
Ich glaube, mindestens ein und der zweite ist optional oder so.
Ja. Auf jeden Fall müssen sie die bestellen. Also
ja.
Und dann werden da ja auch danach dann der Frauencup und der Youth Cup irgendwie mit ausgesegelt. Aber das da werden die ja dann eigentlich wieder zurückverwandelt in den One-Design-Modus. Also jetzt können sie genau damit irgendwie probieren.
Genau, jetzt können sie ein bisschen Umbauten machen, verschiedene Sachen austesten. Aber wenn sie wieder gesegelt werden, eben, also in den kleineren Cups, dann müssen die wieder genauso umgebaut werden, wie sie ausgeliefert worden sind. Ja.
Genau, genau. Und aber deshalb, was ich da sehr bemerkenswert fand, wie er das erklärt hat, also wie, da denkt man sich, hä, wieso müssen die jetzt hier noch einen anderen 40-Füßer bauen, ne? Was ja, wie du sagst ja auch, genau, Ineos getan hat und auch Luna Rossa. Okay. Mhm. Und der erzählte aber, und das finde ich schon, klar, sie wollen sich eben, es geht eigentlich mehr darum, um diesen ganzen Denk- und Bauprozess zu optimieren. Und zwar immer sprach auch von diesen Tools. Also sie haben tatsächlich rekapituliert, warum es beim letzten Mal schiefgelaufen ist, was eigentlich nicht funktioniert hat. Und sie sagten, ihre Computertools, also die ganzen Simulationstools, mit denen die Designern arbeiten, die wären zu ungenau gewesen. Das Ergebnis, was dabei rausgekommen, wir erinnern uns ja, die haben ja ein so ein Boot, das überhaupt nicht wollte erst, dann haben sie es im letzten Moment umgebaut, dann waren sie ja einigermaßen auf Augenhöhe, aber längst nicht so weit wie die Besten. Mhm. Und das sei daraus resultiert, weil eben ja ihre Tools nicht so gut funktioniert haben, so hat es zumindest jetzt geschrieben. Und das kann ich mir jetzt gut vorstellen, die sind ja auch jetzt zu den haben ja ihre Basis gewechselt, sind nah an den Formel 1 Rennstall ran und müssen da ihre Abläufe, Prozesse, genau das wollte ich sagen, miteinander koordinieren. Und das ist das quasi so ein gutes Testding ist halt. Ne? Und wenn sie jetzt einfach das One-Design-Teil übernehmen von den Kiwis, dann fällt dieser Prozess weg. Und das ist tatsächlich, ob eben die jetzt wirklich was jetzt dann dran rumbasteln. Und man muss sagen, die Kiwis, indem sie diesen AC40 entwickelt haben für alle, haben sie ja diesen Prozess genau damit, ne? Also das, und damit validieren sie ja auch im Grunde ihre Tools. Also wenn sie jetzt sagen, okay, ich stelle mir das so vor, du hast das jetzt, gibst die Daten ein, wirfst das alles in den Computer, kommt das und das Modell raus und dann baust du ja auch ein Boot entsprechend und guckst dann, ob das wirklich so segelt, wie es der Computer sagt. Und wenn er das weiß, dann kannst du nachher das für den AC75 viel genauer dann machen. So erklärt Ainsley das jedenfalls. Und da das Luna Rossa eben auch so gemacht hat und ich mir auch vorstellen kann, dass sie sagen, ey, ich will mich jetzt nicht auf die Kiwis verlassen, wir wollen da unser eigenes Ding machen. Und diese Möglichkeit, dass man so ein kleineres Boot noch bauen darf, das haben sich hat Ineos als Challenger of Record ja nochmal explizit in diese Regel reinschreiben lassen. Ja. Da haben die wohl drauf beharrt. Insofern, das kommt mir sehr schlüssig vor. Ich weiß jetzt nur nicht, ja, ob die Amerikaner, ob die dann keinen bauen und die machen ja durchaus einen anderen Zugang, ne? Dass die doch nochmal ihr altes Schiff. Ich finde das so spannend, weil die holen ihr alten AC75 nochmal raus und die Briten haben ihren ins Museum gestellt.
Ja, hängt auch damit zusammen, dass du irgendwie nur 15% am alten AC75 ändern darfst, also abändern darfst und das ist wieder schnell das Limit erreicht, was du ändern kannst.
Ja, stimmt. Das ist mit einem Argument. Aber man weiß doch nicht, vielleicht holen die Amis waren ja damals, glaube ich, mit die ersten oder zweiten, die auch so ein kleineres Boot, so ein kleineres Testboot gebaut hatten. Die waren relativ früh dabei. Ob die jetzt nochmal nach. Aber das ist natürlich mega spannend, das jetzt alles zu sehen. Wir haben ja auch einfach nur im Unterschied zu früher total krasse Informationen, ne? Dadurch, dass
das ist alles offen, frei ist. Jetzt, ja, genau. Das gab es ja früher nicht. Früher musste man irgendwelche pixigen Fotos drauf gucken, die irgendwie aufgenommen worden sind. Und hat es da gekriegt, ja alle Daten geliefert. Das ist also ist schon spannend geworden dadurch.
Stimmt.
Vielleicht ist da so ein bisschen die Mystik entzerrt, vielleicht so ein bisschen von America's Cup. Aber im Prinzip ist es schon sehr, sehr spannend, auch zu sehen, wie die Teams jetzt da agieren. Also ich finde es wirklich spannend. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner jetzt vielleicht noch ein eigenes Boot rausholen. Vielleicht relativ spät. Aber sie haben ja selber gesagt, dass sie zwei AC40 abnehmen werden. Deswegen glaube ich eher, dass die auf diese Plattform setzen werden und damit testen werden.
Scheint ein anderer Weg zu sein, ne?
Ja. Mhm. Und was ich auch noch spannend fand, war zum Beispiel Alinghi. Die sind auch wirklich dann in schweres Wetter mit dem Ding gesegelt. Weil sie selber gesagt haben, ja, okay, Auckland, das war ruhiges Wasser, da segelten die AC50 relativ konstant in ruhigem Gewässer. Aber vor Barcelona sieht es eben anders aus.
Ja.
Und aktuell haben die halt hier den Vorteil, dass sie auch dort trainieren können in Barcelona und haben wirklich mal geguckt, wie verhält sich der AC75, wenn es wirklich mal ruppelt und kracht draußen. Haben sich ja gerade ihre Genua dabei zerfetzt. Aber sie meinten immer auch, das wird auch noch ein entscheidender Faktor werden, den du auch nicht so leicht simulieren kannst, in welchem Computerprogramm mit dem Seegang, wie sich der AC-75 jetzt im Vollmodus und bei zur Mittelwelle verhalten könnte.
Ja, das kann ich ja durchaus bestätigen. Ich meine, wie gesagt, wo wir da mit den Lasern gesegelt sind, in L'Escala, das ist ja quasi um die Ecke neben Barcelona. Ja. Und du warst du da, der hat jetzt nicht so viel Wind, dass er wirklich so mit Brecher und so, also, sondern, aber dass du immer die so eine lang anlaufende Dünungswelle über der normalen Windwelle drüber liegen hast. Das hast du übrigens, hatten wir in Monaco und ein paar Buchten weiter auch. Da ist sogar, das stimmt, das ist hier unser hier Bosse. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Irgendwie, ja, ihm wird's gerade nicht so gut gehen, also an dem letzten Tag. Und der war richtig seekrank. Ne? Also das war wirklich eine, und zwar über die drei Rennen, und hat dann da sich erstmal kurz vorher, so weiß ich nicht, so eine Minute vorm Start. Ich sag, was geht denn hier jetzt ab? Und dann übergibt er sich so mit. Naja, sah sehr rot aus. Ich habe schon gedacht, jetzt spuckt er noch Blut, aber es war wohl dann die rote Beete vom Vortag, habe ich gesagt. Aber es ist tatsächlich diese Dünungswelle, die da drüber liegt dann im Mittelmeer, und das ist allerdings bekannt dafür. Und das ist genau, was du sagst. Das ist da, die Fäuler haben das bisher so nicht gehabt. Und das wird diese Unbekannte sein, was sie da simulieren müssen. Und insofern, ich meine, Ainsley, die sitzen ja in Mallorca, ne? Ich weiß gar nicht, ob das da auch so da ist, kann ich mir jetzt eigentlich,
wir haben auch mal. Ja, es gibt wohl bei Südwind, da haben sie auch ein bisschen ruppiger drin, ansonsten haben sie es auch ausgewählt, weil es relativ geschützt ist. Ist halt die Frage, ob das vielleicht nicht doch ein Fehler gewesen ist. Ja. Aber mal schauen.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall sind sie da irgendwie in der Nähe, und ich meine, die werden alle noch rechtzeitig da rüberfahren. Aber das. Ja, es ist ja relativ genau, was die Red Bull da irgendwie macht. Zumindest kriegen sie Daten, da die ersten Daten, wie das ist, die Boote da zu fahren. Aber die haben, glaube ich, ganz andere Probleme. Ne? Bin ich mal wirklich gespannt, ob die eine Chance haben, in der Kürze der Zeit oder ohne die Erfahrung von vorher, da einigermaßen in die Nähe der vier anderen Teams zu kommen.
Also ich kann es mir eigentlich jetzt fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nein. Ich glaube eher, die spekulieren darauf, jetzt Erfahrungen zu sammeln im Cup und dann im nächsten richtig anzugreifen und da richtig auch Geld reinzustecken. Aber wir werden es sehen.
Was ich ja immer noch spannend finde, und ich meine, wir hatten ja sogar berichtet, also eigentlich sollte ja noch ein französisches Team kommen, und heißt ja auch, dass die Jungs, die da gerade beim CellGP richtig gut fahren, dass das eigentlich aus der Kriegskasse auch des America's Cup Teams ist. Damals, die Japaner wurden ja aussortiert, weil sie keine Kohle hatten, und dann dachten wir, wieso nicht die Franzosen, die haben auch keinen Sponsor. Und das war dann so die Erklärung. Aber dann hieß es, ja, nächste Woche oder in zwei Wochen soll es announced werden, aber da ist wirklich Stille, und ja, schade eigentlich, weil das ja, vielleicht sehen wir ja noch mal was, aber es wird jetzt da langsam knapp, wenn die anderen das alle wird
ja
schon knapp.
Haben. Ja, genau, wenn die schon so einen Vorsprung haben, du musst ja erstmal wieder in diese Richtung gehen, dass du überhaupt so ein Ding entwickeln kannst und darfst oder irgendwie einen alten AC50 übernehmen kannst. So viel gibt es davon ja auch nicht.
Stimmt.
Und ich glaube, dann hast du irgendwann halt so einen Rückstand, gerade wenn du das neue Team einsteigst, und dann kannst du es vergessen.
Immerhin haben die Franzosen jetzt damit, dass sie beim CellGP da so gut fahren, haben sie natürlich echt gute Leute, echt gute Crew. Und das ist auch nochmal bemerkenswert, das schließt sich auch der Kreis bei den Franzosen, ist eigentlich, sind die auch nur so gut, weil eigentlich ein 470er Steuermann, der eine Olympiakampagne machen wollte, der hat gesagt, nee, mache ich jetzt doch nicht. Und zwar, der war auch schon Weltmeister, Peponet, und der ist dann eben, hat die Olympiakampagne beendet, und um dann als Wing Trimmer bei CellGP anzufangen, bei den Franzosen. Und seitdem die mit dem Delapierre, ich meine, die hatten ja vorher den Nacra-Steuermann da, Billy Besson, da ja mehr oder weniger schön quasi vor die Tür gesetzt. Und die funktionieren total gut zusammen. Also anders als jetzt zum Beispiel, ich meine, klar, Red Bull, die Schweizer, die haben auch sind auf verschiedenen Circuits da unterwegs, aber das ist längst nicht so hochqualitativ wie das CellGP. Und also da muss man sehen. Und die hätten die Segler, aber die haben natürlich noch kein Boot. Und ja, mal sehen, ob da doch nochmal was kommt aus der Franzosen-Ecke, weil wäre natürlich schön, je mehr Teams dabei sind, umso spannender wird es.
Umso spannender wird es auch, ja.
Mal sehen.
Wir werden es sehen. Da müsste eigentlich in den nächsten Wochen noch passieren, eigentlich noch in diesem Jahr, oder?
Ja.
Wann läuft die Frist dafür in AC?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur so das Gefühl, dass das gar nicht so das Problem ist. Sie haben, irgendwie finden sie dann doch immer noch mal einen Weg, wo dann, es steht zwar dann irgendwie, dass dann noch mal Kohle bezahlt werden, aber eigentlich will der Veranstalter ja so viele wie möglich haben. Und alle, die jetzt kommen, sind eigentlich eher Opfer als harte Konkurrenten. Also,
ja.
Insofern glaube ich, dass er da schon irgendwie jemand, der will, da auch mitmachen kann, aber ja, irgendwann gibt's dann auch mal ein deutsches Team wieder, oder?
Ja, vielleicht erst im SailGP und dann beim America's Cup. Also,
wenn wir schon so viele Weltmeister haben, oh, dann muss doch irgendwas sich mal tun.
Ja, man muss diese goldene Generation eigentlich jetzt mal wirklich irgendwie an die Kette nehmen und die immer richtig...
Ist doch eigentlich, oder? Bevor die alle wechseln. Na klar, ich meine, wenn wir jetzt... scheinen ja welche nachzukommen. Wir haben ja auch im 49er gibt es ja gute Leute dahinterher und aber und ja klar, ich meine, das müssen wir auch nächste Woche oder nächsten Podcast werden wir bestimmt über Route Ruhm sprechen, ne? Das geht ja nächste Woche am Sonntag los, das ist ja ganz spannend und wie Boris da mitmacht, ist ja auch auf einem hohen Niveau international, was es bisher nicht so gab, also vielleicht erleben wir gerade eine ganz schöne Phase im deutschen Segelsport, zumindest erfolgreich, und die kann ja vielleicht dann auch mal in so ein Profi-Circuit münden. Das würde jeweils Spaß machen.
Das würde Spaß machen, wäre schön zum Ansehen, wäre gut für den Segelsport in Deutschland, das wäre gut für die Segler und Seglerinnen in Deutschland, also von daher, man kann nur gewinnen, also liebe Sponsoren da draußen, liebe. wenn es eine Chance gibt, den Segelsport zu fördern, dann ist es jetzt, also liebe das Menschen da draußen.
Stimmt.
Unterstützt die Segelerinnen und Segler Deutschlands.
Ja, das ist richtig.
Jetzt geht's los.
Bis schauen wir. Schön jedenfalls.
Ja. Und mit diesen herzzerreißenden Worten verabschieden wir uns von dieser Episode.
Ja.
Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Ja.
Wieder mit Carsten und auch wieder mit mir.
Genau. Und dann mit News zu Boris Herrmann, oder? Bin ich mal gespannt, wie er sich stellt. Dann wäre er zur Hälfte, glaube ich, ist er dann, zwei Wochen sind
hoffentlich die. Hoffentlich ist er noch im Rennen dann und nicht schon wieder zu Hause. Wir drücken die Daumen.
Kann ja auch alles
aber
passieren.
Es sollte alles funktionieren. Ja. Genau. Okay, bis dann. Tschüss.
Das war der Segelreporter-Podcast. Produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.